Herzlich willkommen zu unserer Predigt heute am 28. März. Heute geht es um die Verleumdung des Petrus. Ich möchte, bevor ich predige, mit uns beten. Herr, so bitten wir dich jetzt um deine Gegenwart und dass du uns deinen Geist schenkst zum Sprechen und zum Hören. Und wenn dir etwas am Herzen liegt, bitten wir dich, lege es uns ans Herz. Amen. Gerade eben erst hatte er sie wieder geweckt, seine Jünger. Sie waren wieder eingeschlafen. Sie haben einfach nicht realisiert, was er gerade für einen Kampf durchmacht, was er für eine Angst hat, wie sehr ihm das den Schweiß auf die Stirn treibt. Sie sind eingeschlafen, obwohl er sie hätte gebrauchen können an seiner Seite. Und jetzt stehen sie da ohne ihn. Jetzt haben die Juden, die Soldaten, haben ihn jetzt in ihrer Hand. Judas hat ihnen gezeigt, wer von den Zwölfen er ist. Jetzt haben sie ihn weggebracht vom Garten Gethsemane, weggebracht von seinen Jüngern. Der Einzige, der ihnen folgt, ist Petrus. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium vor, Kapitel 22, ab Vers 54. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, setzten sich zusammen und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser ist auch mit ihm gewesen, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, als er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Jetzt haben sie Jesus in der Hand und führen ihn ab. Predigtverbot. Schluss mit gnädig. Keine großen Reden mehr von Jesus, keine Heilungen mehr, keine Menschen, denen er sich zuwenden kann. Schluss mit gnädig. Jetzt wird Jesus zum Opfer gemacht. Sie stoßen ihn vor sich her, seine Hände sind gebunden. Für die Soldaten ist er einfach ein Gotteslästerer, ein Verbrecher der Blasphemie angezeigt. Die Soldaten erlauben sich kein eigenes Urteil, sie führen Befehle aus. Jesus wird völlig passiv in seiner Passion. Jetzt ist er in ihrer Hand und sie machen mit ihm, was sie wollen und sie werden Schreckliches mit ihm tun und er lässt es geschehen, er wehrt sich nicht. Petrus ist der einzige der Jünger, der ihm folgt und den Soldaten heimlich. Er will sehen, wohin sie ihn bringen. Er will mitleiden, er leidet, er ist erschrocken und er will irgendwie in Jesu Nähe sein, aber doch mit Distanz. Vielleicht kann er ja auch noch irgendetwas retten, ihm irgendwie helfen. Petrus ist ein heimlicher Nachfolger. Keiner soll ihn sehen. Petrus folgte von ferne, hat Lukas übersetzt. Kann man Jesus von ferne folgen? Wie viel Distanz zu Jesus kann man halten, wenn man sein Nachfolger ist? Wie nahe muss man heran an ihn, auch an seine Leiden, wenn man sein Nachfolger ist? Wann fängt es an, dass man Jesus verleumdet? Petrus folgt ihnen bis zum Haus des hohen Priesters und dort machen sie ein Feuer an. Die Soldaten, die Mägde, die Diener, die Beamten dort am Haus des hohen Priesters, sie machen ein Feuer an. Ein Feuer ist etwas Schönes. Ein Feuer lädt immer ein, sich dazuzusetzen, in die Flamme zu sehen, sich zu wärmen. den Tag ausklingen zu lassen. Feuer und die darum sitzen, das ist ein gemütliches, aber unverbindliches Miteinander. Petrus setzt sich zu ihnen. Er will einer von ihnen sein. Zumindest will er so tun, als ob. Er will nicht auffallen, einfach dazugehören. Petrus will sich verstecken unter den Menschen. Der heimliche Nachfolger will einfach ein Teil der anderen sein, bei ihnen sitzen und in die Flamme gucken. Kann man das als Nachfolger Jesu, sich verstecken in der Welt, in der Menge untertauchen, sich nicht unterscheiden wollen, so tun, als wäre man auch nicht anders als die anderen, das Leben genießen, sich in nichts unterscheiden und den Mund halten, während Jesus leidet? Wo fängt das an, dass man Jesus verleumdet? Auch nach Petrus haben es ihm viele noch gleich gemacht. Christen, die das Feuer suchten im Leben, Wärme und dazugehören, einer von allen sein, auf keinen Fall auffallen, den Mund halten, auch wenn Jesus leidet. Drei Personen erkennen Petrus nacheinander. Sie haben ihn gesehen bei den Jüngern. Sie merken es an seinem Akzent. Er spricht anders. Er kommt aus dem Norden, aus Galiläa. Der kommt nicht von hier, der gehört nicht hierher. Du bist doch auch einer von Jesus. Leute, seht mal her, der gehört auch zu Jesus. Das stimmt nicht, du spinnst doch. Halt den Mund, hör auf, ich kenne ihn überhaupt nicht. Wer ist das, Jesus? Ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Petrus schätzt die Situation richtig ein, denn jetzt sich zu bekennen zu Jesus, das könnte ihn teuer zu stehen kommen. Vielleicht würde er auch verhaftet werden, vielleicht müsste er leiden, wie Jesus leidet. Er lügt, dreimal lügt er, vollbewusst, in das Gesicht der anderen hinein, als hätte er mit Jesus nichts zu tun. Und dann kräht der Hahn, schreibt Lukas. Wenn ein Hahn kräht, dann ist die Nacht vorbei. Wenn ein Hahn kräht, dann fängt was Neues an. Da wachen die Menschen auf, die Sonne geht bald auf. Hier war es umgekehrt, der Hahn krähte und es wurde dunkel um Petrus herum. Seine Nacht hat begonnen, der Hahn kräht. Vielleicht zittert er, vielleicht fühlt er sich so an, wenn man mit voller Wucht einen Schlag in den Magen bekommt oder wenn man eiskaltes Wasser über den Kopf gegossen bekommt. Schlagartig schießt Petrus das Blut in den Kopf und er erkennt sich selbst. Was für ein Schock. Er stürzt in sich selbst hinein, könnte man sagen, und hat in sich keinen Halt mehr. Er stürzt ins Leere. Er hat sich für so helle gehalten und jetzt merkt er, wie dunkel er ist. Jesus hatte es ihm vorausgesagt. Am Abend vorher hatte Jesus gesagt, dass der Satan die Jünger versuchen wird. Er wird versuchen, sie abzubringen von ihrem Glauben an Jesus, von ihrem Weg mit ihm. Jesus hat sie gewarnt und hat gesagt, es kommt was Schweres auf euch zu. Der Satan wird versuchen, euch von mir wegzuziehen. Und Petrus sagt, dass er auf jeden Fall Jesus treu bleiben wird. Satan würde die Spreu vom Weizen trennen, sagt Jesus. Also die nur Stroh dreschen, leere Stroh dreschen, von denen, die wirklich Frucht bringen. Und Petrus ist überzeugt, er gehört zu den Guten. Er wird Frucht bringen. Herr, ich bin bereit, sagt er, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja sogar mit dir zu sterben. Und das war auch nicht gelogen. Das war das Bild, was er von sich hatte. Ich bin auf jeden Fall ein ganz treuer Jünger Jesu. Mich wird nichts davon abbringen, ihm zu folgen. Und wenn es mich Leiden kostet, das war ganz ehrlich gemeint. Petrus war doch immer der Erste. Er war der Erste, der ins Wasser sprang, damals bei diesem großen Fischfang, als sie als Jünger berufen wurden. Er war der Erste, der sich auszog, ins Wasser gesprungen ist und zu Jesus geschwommen ist. Er war der Erste und Einzige, der aus dem Boot ging. Als Jesus auf dem Wasser ihnen entgegenkam, hat er sich auf die Wellen getraut, auf das Wasser getraut, ist ihm entgegengegangen. Er hat als Erster gesagt, du bist der Christus und hat ihn als den Messias erkannt. Bei seiner Verhaftung war er es alleine, der wenigstens versucht hat, Jesus zu verteidigen, sein Schwert gezogen hat. Und jetzt war er ihm als Einziger gefolgt. Nicht umsonst hatte Jesus Petrus diesen Namen gegeben. Er hieß Simon. Und Jesus sagt, du sollst Petrus heißen, der Fels, auf dem ich bauen kann. Der Fels, dem man vertrauen kann. Er steht fest, dachte Petrus von sich. Und jetzt kräht der Hahn. Da wacht Petrus auf, aus dem Traum über sich selbst. Was ist er doch für ein Feigling? Was hat er den Mund so voll genommen? Warum hat er gerade jetzt den Herrn im Stich gelassen, wo er doch wusste, dass er litt? Petrus weint und zieht sich zurück. Er hat seinen Tiefpunkt erreicht. Das wird er sich selber nie vergeben können. Er schämt sich in Grund und Boden. Er weiß nicht, wohin mit sich. Und dann die schönste Stelle, finde ich, der schönste Satz in dem ganzen Bericht. Dann wendet sich Jesus ihm zu und sieht ihn an. Ist Jesus da in dem Hof gewesen? War das Verhör so, dass man sich sehen konnte? Wurde er gerade durch den Hof geführt? Oder ist es ein inneres Wissen gewesen, Jesus sieht mich gerade an? Und was war das für ein Blick? War Jesus zornig, war er sauer, war er böse, enttäuscht? Was hat der Blick gesagt? Ich habe es immer gewusst. Du bist ein Feigling, auf dich kann ich mich nicht verlassen. Du hältst große Stücke auf dich, aber du bist ein kleines Männchen. Du Versager, du sollst nicht mehr Petrus heißen. Nee, all das war nicht in dem Blick, überhaupt nichts von dem. Jesus wusste, was er an Petrus hatte. Und er wusste seine Schwächen und seine große Klappe und was er für ein Weichei sein kann. Petrus wusste es noch nicht. Petrus ist entsetzt über sich selbst. Und Jesus sieht ihn voller Liebe an. Liebe, Barmherzigkeit ist in diesem Blick. Das ist wirklich Zuwendung. Er wendet sich ihm zu und sieht ihn an. Hier in seinen letzten Stunden. Diese Zuwendung von Jesus trägt Petrus an seinem tiefsten Punkt, lässt ihn überleben, hilft ihm wieder heraus, zurückzugehen zu den Jüngern, dass er weiß, Jesus sieht mich gnädig an. Er hat die Beziehung zu Jesus riskiert und Jesus stiftet sie schon hier neu. Was Petrus getan hat, ist darum nicht weniger schlimm. Vielleicht war ja doch auch Schmerz, Enttäuschung in dem Blick Jesu, aber seine Liebe ist stärker. Er hat an Petrus festgehalten, als Petrus ihn losgelassen hat. Ein anderer so wertvoller Satz, den Jesus einen Tag vorher zu Petrus gesagt hat: Ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Davon leben wir alle in unserem Glauben. Ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Als Auferstandener wird Jesus sich noch einmal Petrus zuwenden, als Seelsorger. Er wird Petrus helfen, wieder ganz klar zu kommen mit sich, mit Jesus, die Beziehung zu bereinigen, sich wieder klar nach Jesus auszurichten. Dreimal fragt er ihn: Hast du mich lieb? Liebst du mich? Liebst du mich mehr als alles andere? Und dreimal kann er ihm antworten: Ich liebe dich. Ich habe dich lieb. Ich liebe dich mehr als alles andere. Vielleicht ist das für Petrus eine Lebensaufgabe geblieben, von seinem Temperament her, dass er manchmal sich selbst mehr vertraut als Gott, dass er manchmal nicht überlegt und einfach handelt. Oder sogar, dass er in einzelnen Schritten nicht danach fragt, was jetzt wohl Jesus ehren würde und richtig wäre zu tun. Aber Jesus hat immer an ihm festgehalten und hat ihn gebraucht und zum Felsen gemacht. Ich möchte noch mit uns beten und möchte das verbinden mit einzelnen Fragen, die wir uns stellen können. Wer bin ich heute? Wer bist du heute? Bist du der selbstbewusste, stolze Petrus, der sagt: Auf mich kannst du dich immer verlassen? Herr, bitte lehre uns, dass wir dir mehr vertrauen als uns selbst. Vielleicht bin ich, vielleicht bist du der Petrus, der von ferne folgt, der Abstand haben will zu Jesus, der dem Leiden nicht zu nahe kommen will. Herr, wir bitten dich, lass uns Leiden nicht scheuen, wenn es bedeutet, dir nachzufolgen. Vielleicht sind wir auch der Petrus immer wieder, der sich am liebsten einfach unter die Menschen mischen will, einfach einer von allen sein will, kein Profil zeigen, sich nicht unterscheiden. Herr, wir bitten dich, gib uns deinen Geist, dass wir Salz und Licht in dieser Welt sein können. Gib uns den Mut, uns zu dir zu bekennen, in Worten und in Taten. Und vielleicht sind wir auch der Petrus, der erschüttert ist über sich selbst, der gerade den Hahn gehört hat und der merkt, wie falsch er ist. Herr, wir bitten dich, sei du uns gnädig, wo wir gesündigt haben. Schenk uns deinen Blick, dass wir merken, dass wir angenommen sind. Herr, und wenn du uns heute fragst, liebst du mich? Herr, da möchten wir antworten, ja. Ich möchte antworten, ich liebe dich. Und ich liebe dich mehr als alles andere. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag, dass Sie fest verbunden mit Jesus Christus leben und dass Sie Gelegenheiten finden, sich zu ihm zu bekennen und ihn nicht zu verleugnen.